Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Schon im 3. Jahrhundert gegründet, ist das Bistum Trier das älteste in Deutschland. Seit diesem Montag versammeln sich die deutschen Bischöfe zu ihrer Frühjahrsvollversammlung in Trier. Ein großes Arbeitspensum haben sich die 66 Oberhirten vorgenommen. Brisante Themen wie die Rolle der Frau werden diskutiert. Es geht um Vorbereitungen für den Eucharistischen Kongress im Juni in Köln. Und natürlich ist auch der Rücktritt des Papstes ein Thema in Trier. In den nächsten 2 Stunden Domradio das Thema erfahren Sie alles rund um die Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe. Ich bin Matthias Friebe. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Themen gibt es reichlich bei der Vollversammlung der deutschen Bischöfe in Trier. Alles überstrahlt aber ein Thema, mit dem bis vor gut einer Woche niemand rechnen konnte. Der angekündigte Rücktritt des Papstes.
Es war, so meine ich, ein mutiger Entschluss. Und wir spüren, dass ein Mann, auch jetzt in seinem Alter von nahezu 86 Jahren, dann auch Entscheidungen treffen kann, die wirklich in diese Welt eingreifen und die jetzt auch einem Jungen nicht nachstehen. Ich selber habe in letzter Zeit erlebt, dass seine physischen Kräfte wirklich nachgelassen haben. Aber er war geistig immer voll da. Das war für mich jedes Mal ein großes Erlebnis.
Ein Papst mit deutscher Muttersprache war ein großer Vorteil, so Zollitsch weiter. Nach jeder Vollversammlung hätte er mit dem Papst über die Ergebnisse persönlich sprechen können. Nun sei die Stunde gekommen, diesem Papst auch von Herzen zu danken.
Ich werde am 27. Februar, am Mittwoch nächster Woche, in Rom dabei sein, wenn in der Mittwochsaudienz die offizielle Verabschiedung in Rom stattfindet. Und wir werden dann bei uns als Bischofskonferenz am Tag drauf, am Donnerstag, am 28. um 18 Uhr, zu einem Gottesdienst einladen in Berlin, in der Hedwigskathedrale, um Gott zu danken für das, was uns durch Papst Benedikt geschenkt worden ist.
Auf der Tagesordnung der Bischöfe stehen noch weitere Themen, darunter die Stellung der Kirche zur sogenannten Pille danach. Aufgekommen ist die Diskussion darüber, nachdem eine vergewaltigte Frau in 2 katholischen Kliniken in Köln abgewiesen worden war. Erzbischof Robert Zollitsch hat dem Kölner Erzbischof Joachim Meissner für seine anschließende Reaktion gedankt.
Dass er ganz klargestellt hat, dass das nicht in Ordnung ist, was da in Köln passiert ist und dass er sich selber entschuldigt hat, auch im Namen dieser Damen der katholischen Kirche. Und es wäre nun schade, wenn das, was in Köln geschehen ist, übertragen würde auf alle kirchlichen Einrichtungen und Krankenhäuser. Kardinal Joachim Meissner hat dann auch die Frage aufgegriffen, um zu klären, wie ist es mit der Pille danach? Gibt es da bestimmte Medikamente, Präparate, die jetzt keine abtreibende Wirkung haben, sondern die tatsächlich verhindern, dass Ei- und Samenzellen sich treffen, dass die Ovulation verzögert wird?
Und mit diesen Fragen werden sich die Bischöfe beschäftigen, sowohl aus moraltheologischer als auch aus medizinischer Sicht. Die wissenschaftliche Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs durch Priester müsse ebenfalls angegangen werden, so Erzbischof Zollitsch. Nach der Trennung von dem Kriminologen Christian Pfeiffer ist die Deutsche Bischofskonferenz weiter auf der Suche nach einem neuen Leiter für die kirchliche Missbrauchsstudie. Das Projekt werde auf alle Fälle fortgeführt, versicherte der Bischofskonferenzvorsitzende.
Allerdings sind wir noch nicht so weit, dass wir jetzt auf dieser Konferenz schon die Entscheidung treffen können, mit wem wir diese Aufarbeitung, die wir vorhaben, dann auch tatsächlich vorgenommen werden soll. Sie werden verstehen, nachdem das Scheitern mit Professor Pfeiffer, dass wir da noch genauer nochmal prüfen, aber auch ganz klar daran festhalten. Wir wollen an der Frage dranbleiben. Da dürfen Sie sicher sein.
Die Bischofskonferenz hatte Anfang Januar ihre Zusammenarbeit mit Pfeiffer, dem Leiter des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, aufgekündigt. Die Bischöfe begründeten ihren Schritt mit einem Vertrauensverlust. Die 66 Bischöfe wollen bei ihrem bis Donnerstag andauernden Treffen auch die Frauen in den Blick nehmen, mit einem eigenen Studientag zum Thema Zusammenwirken von Frauen und Männern im Dienst und Leben der Kirche. Erzbischof Zollitsch betonte, dieses Thema sei aus seiner Sicht auch wichtig und entscheidend. Er sehe viele Möglichkeiten, die Rolle von Frauen in der Kirche zu stärken. Allerdings:
Das Thema Weihe ist jetzt nicht auch Sache der Bischofskonferenz, das ist richtig, wir haben es angenommen, denn es ist für uns uns klar als katholische Kirche, es kann die Priesterweihe nur für den Mann geben. Und dann ist auch die Frage, wie wir das wandeln. Und dann hat es ja keinen Sinn, dass wir als Bischofskonferenz nun anfangen, nochmal zu spekulieren. Die wir führen, zum Beispiel ich, auch mit der KfD, führe Gespräche. Aber wir wollten uns jetzt auf die Themen konzentrieren, wo wir was machen können, wo wir Fortschritte zeigen können, wo es einen Weg nach vorne gibt. Und diese Chance möchten wir nutzen.
Die Bischöfe haben sich einiges vorgenommen in den 4 Tagen von Trier. Heute der große Studientag zum Thema die Rolle der Frau in der Kirche. Und einen Überblick über die Tagesordnung hat uns Aurelia Rütters gegeben. Domradio, das Thema zur Frühjahrsvollversammlung der Bischöfe in Trier. Eigentlich sollten die großen Themen der Frühjahrsvollversammlung die Rolle der Frau oder die Pille danach sein. Überschattet wird das Treffen der deutschen Bischöfe in Trier aber natürlich vom angekündigten Rücktritt Benedikt des 16. Der Kölner Weihbischof Dominikus Schwaderlapp sagte am Rande der Versammlung, dass dieses Thema zurzeit alle Gespräche beherrsche. Auch er selbst müsse sich dazu erst einmal eine Meinung bilden.
Das Erste, was wir auf jeden Fall festhalten müssen, ist, dass Papst Benedikt der 16. sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht hat. Wir kennen ihn als einen sehr gewissenhaften, sehr tiefgläubigen, tieffrommen Menschen. Wenn er davon gesprochen hat, dass er wiederholt sein Gewissen befragt hat, dann können wir davon ausgehen, dass es ein tiefer Prozess ist, ein lang andauernder Prozess und er nach reiflicher Überlegung und vielem Durchbeten zu diesem Entschluss gekommen ist.
Und deshalb müsse man diesen Entschluss auch respektieren. Außerdem sei ein Rücktritt eines Papstes ja kirchenrechtlich auch völlig legitim, so Weihbischof Schwaderlapp. Dennoch warnt er davor, das Papstamt durch diesen historisch einmaligen Schritt zu relativieren.
Das Papstamt ist nicht irgendeine äußere Funktion, die man auf Zeit bekommt. Der Papst ist der Summus Pontifex, der höchste Brückenbauer, der höchste Priester. Er ist der Stellvertreter Christi, der Nachfolger Petri. Und Stellvertreter Christi sein, das ist mehr als eine zeitweilige Aufgabe.
Dennoch könne in solchen Ausnahmefällen wie jetzt die Gewissensentscheidung dazu führen, das Amt aufzugeben. Das Gewissen sei zwar die letzte Instanz, bedürfe aber auch immer einer Bildung durch Hören auf das Evangelium und die kirchlichen Normen, sagt der Weihbischof. Was nun die Botschaft für die Gläubigen angeht, da meint er Folgendes.
Die Aussage des Papstes für uns würde ich darin sehen, dass er sagt, die Kirche und auch das Amt ist größer als meine Person und es kommt am Ende nicht auf mich an. Das heißt, wenn ich dieses Amt nicht mehr ausüben kann, heißt das nicht, dass die Kirche untergeht, dass die Kirche versagt hat oder sonst wie, sondern ich persönlich kann dieses Amt nicht mehr ausüben.
Das würde natürlich allerdings häufig medial anders vermittelt. Hier müsste man als Katholik wachsam bleiben und immer im Hinterkopf behalten, dass die gegenwärtige Situation eine Ausnahme ist, so Weihbischof Schwaderlapp.
Ja, in unserer medialen Welt müssen wir Acht geben, dass dieser doch in der Kirchengeschichte relativ einmalige Schritt jetzt nicht zu einer völligen Umdeutung des Amtes führt und dass es quasi ein Präsidialamt ist, was man auch annehmen und abgeben kann. Das ist prinzipiell nicht der Fall. Das, was wir hier erlebt haben, ist sozusagen die Ultima Ratio. Diese Ultima Ratio gibt es, diese letzte Möglichkeit, aber sie ist auch eine letzte Möglichkeit, die alles andere als Alltag ist, auch in der Kirchengeschichte und dabei sollte es auch bleiben.
Keine Umdeutung des Papstamtes also durch den Rücktritt von Benedikt dem 16., das sagt der Kölner Weihbischof Dominikus Schwaderlapp am Rande der Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe in Trier. Das war ein Paukenschlag am Rosenmontag. Benedikt der 16. will von seinem Amt als Papst zurücktreten. Niemand hatte damit gerechnet, die Bischöfe auch nicht. Wir haben ja gerade schon Weihbischof Schwaderlapp gehört. Larissa Hinz und Claudia Zeisel haben sich mal in Trier umgehört, was die Menschen dem scheidenden Papst, was sie Benedikt dem 16. wünschen für die Zukunft.
Dem wünsche ich natürlich, dass dem möglichst noch gut geht.
Dass er noch lange lebt und dass er noch, sag mal, seine Gesundheit verbessern kann.
Und auch ein Dankeschön für das, was er geleistet hat. Und mir tut das auch selbst sehr leid, dass gerade aus unserem Land, aus unserer Bundesrepublik Deutschland, er sehr angegriffen worden ist.
Bevor er Papst wurde, hieß es immer von dem Bruder aus, es wäre schön, wenn wir das Alter gemeinsam verbringen könnten. Ich sag schon, das wäre schön, wenn die beiden jetzt zusammenkämen. Da könnten sie sich wenigstens noch ein bisschen austauschen, ne?
Erst einmal fliegt der Papst ja am 28. Februar für 2 Monate etwa nach Castel Gandolfo in die päpstliche Sommerresidenz. Gleich nach den Nachrichten geht es hier weiter mit unserer Sendung zur Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe in Trier. Sie hören Domradio, das Thema. Krise, dieses Wort ist mit der Situation der katholischen Kirche in Deutschland zurzeit verbunden. Die Folgen des Missbrauchsskandals und die Debatte um die Pille danach sind aus den Medien kaum wegzudenken. Auch die Bischöfe beschäftigen sich bei ihrer Frühjahrsvollversammlung in Trier mit diesen Themen, aber nicht nur. Es geht auch um den Eucharistischen Kongress im Juni in Köln. Stellt sich die Frage, ist das ausgerechnet in diesen Zeiten der Krise der richtige Weg? Was ist das eigentlich, ein eucharistischer Kongress? Der Kölner Erzbischof Joachim Kardinal Meißner taufte das Treffen bei einer Pressekonferenz in Trier kurzerhand um.
Ich würde sagen, das ist ein eucharistischer Karneval.
Als Kölner kann man
natürlich
das sagen.
Natürlich, wie wir das Kölsch verdeutlichen, nicht?
Man hört häufig, der aus dem Osten stammende Kölner Erzbischof Joachim Kardinal Meißner sei nie so ganz in Köln angekommen. Karneval zum Beispiel wird er nicht in der Stadt mitfeiern. Und nun das. Nun lädt er zum eucharistischen Karneval ein. Das zeigt doch nur, wie viel der Kardinal vom Karneval versteht, wie genau er den Karneval kennt. Denn auch der Karneval ist ein Fest der Freude, das den Menschen tief bewegt. Das mit Verwandlungen, das mit Verzauberungen, das mit Liebe und tiefer Erkenntnis zu tun hat, also auch eine Standortbestimmung des Daseins ist. Und das alles ist gar nicht so weit weg vom eucharistischen Karnevalskongress, der allen Christen Orientierung und auch Freude bringen soll.
Hier können wir Orientierung erfahren und die Mitte unseres Glaubens wiederfinden, uns wieder der Gegenwart des Herrn und damit der Fülle Gottes gewiss werden, um aus ihr als Kirche und für die Menschen zu leben.
Also ist der Rahmen des Glaubensfestes im Juni in Köln umrissen. Jetzt zu den Details. Erste wichtige Frage: Wird der neue Papst zum eucharistischen Kongress nach Köln kommen?
Ich weiß gar nicht. Ich hoffe, dass wir dann schon einen haben. Ich werde ihn natürlich auch einladen. Aber ich glaube, ich brauche noch keinen, mein Schlafzimmer nicht räumen für ihn. Der arme Mann muss ja dann erstmal sich zurechtfinden. Aber er wird uns sicher ein Grußwort schicken. Davon bin ich überzeugt.
Papst Benedikt wird dann emeritierter Papst oder wie das dann heißt, ganz genau weiß man das noch nicht sein. Aber Benedikt könnte doch dann als eine Art Kardinalslegat aus Rom zum eucharistischen Kongress nach Köln kommen. Kardinal Meißner wehrt ab.
Weil ja auch einer der Hauptgründe der Aufgabe des Amtes darin besteht, dass sein körperlicher Zustand so ist, dass er das gar nicht bewältigen kann. Und darum gebe ich mich gar keiner falschen Hoffnung hin. Man sollte dem jetzt auch in Ruhe lassen und er soll für uns beten, für unseren Kongress.
Das Gebet wird auch in Köln das Herzstück des eucharistischen Kongresses sein. Die Anbetung steht im Mittelpunkt. Der Kölner Dom wird von Lichtkünstlern aus aller Welt durch Lichtinstallationen in bunte Farben getaucht. Lux Eucharistia, so heißt diese Form des Abendgebetes im Lichtrausch, das jeden Abend ab 22 Uhr im Kölner Dom stattfinden soll. Aber das ist nur ein Höhepunkt des eucharistischen Kongresses. Jeden Morgen wird es Katechesen mit Bischöfen geben. Alle Bistumsleiter aus Deutschland werden dann in Köln sein. Weiter wird es Konzerte und Kultur geben. Es wird ein großes Jugendfestival geben und.
Ich glaube, in diesen bewegten Zeiten ist es gut, wenn wir uns an den Quell und Mittelpunkt christlichen Lebens erinnern. Und das ist die Feier der Eucharistie.
Sagt Erzbischof Robert Zollitsch, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Er ist natürlich auch in Köln dabei. Nun könnten aber Kritiker sagen, eucharistischer Kongress, was soll denn das? Hat die Kirche, weiß Gott, zurzeit nicht andere Probleme? Es brennt doch an allen Orten. Die katholische Kirche befindet sich in einer tiefen Krise.
Ich möchte damit nicht anstehende Fragen oder Probleme verdrängen oder gar aus der Realität ausblenden. Vielmehr möchte ich mit dem Hinweis auf den Kongress einladen, einige Tage der inneren Betrachtung und Erneuerung zu vollziehen, um sich wieder neu auf das Herzstück unseres christlichen Glaubens auszurichten.
Das Herzstück des katholischen Glaubens, die Eucharistie, um deren Verständnis immer auch gerungen werden muss. Ein Wunderpunkt ist hier die Zulassung wiederverheirateter Geschiedener zur Eucharistie. Wie schmerzlich muss es für Katholiken sein, nicht zur Kommunion gehen zu dürfen, weil sie geschieden und wieder verheiratet sind.
Ich komme ja auch nicht aus einer heiligen Familie. Wir haben in der eigenen Verwandtschaft solche Gegebenheiten. Und die nehmen ganz am gottesdienstlichen Leben teil, mit Ausnahme der heiligen Kommunion. Und das sind oft die Säulen in der Gemeinde, auf dem ganzen karitativen Gebiet. Da gibt es eine solche Fülle. Das sind auch nicht Katholiken zweiten Grades.
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, weist da auch auf den zurzeit stattfindenden Dialogprozess hin. Hier wird auch über die Kommunion für wiederverheiratete Geschiedene gesprochen. Seine Antwort lässt durchblicken, dass hier nicht alles auf ewig in Stein gemeißelt zu sein scheint.
Ich habe ja darauf hingewiesen, dass der Eucharistische Kongress für uns ein Teil unseres Gesprächsprozesses in Deutschland ist. Wenn wir nun hier ein Fest des Glaubens feiern, in einer sehr ausdrücklichen Besinnung auf die Eucharistie, und Dank dafür, dann heißt das, dass das seine Zeit haben darf. Und die anderen Fragen, die sind in unserem Gesprächsprozess auch da. Ich sage, das ist keine Alibi-Veranstaltung, keine Alternative, das ist Teil unseres ganzen Weges, aber ein entscheidender Teil.
Erzbischof Robert Zollitsch war das. Es geht also auch um strittige Themen beim Eucharistischen Kongress im kommenden Juni in Köln. Themen wie die Kommunion von wiederverheirateten Geschiedenen werden also nicht ausgespart. Ein Beitrag war das von Johannes Schröer. Für einen der 66 Bischöfe sind die Tage von Trier in vielerlei Hinsicht aufregend. Noch sitzt er in der Runde der Bischöfe eher weiter hinten als Weihbischof von Köln. Aber schon in gut 3 Wochen rückt er auf und sitzt dann etwas weiter vorne bei den Diözesanbischöfen. Domradio-Chefredakteur Ingo Brüggen-Jürgen hat mit Heiner Koch in Trier gesprochen.
Bei uns ist der jetzige ernannte Bischof von Dresden, noch Kölner Weihbischof und demnächst dann der neue Mann von Dresden. Wie haben denn die Kollegen diese Nachricht hier aufgenommen?
Mit sehr viel Zuspruch, mit sehr viel Beifall. Auch die persönlichen Gespräche, die geführt worden sind, waren sehr ermutigend. So wie die ersten Kontakte nach Dresden sehr ermutigend waren.
Bischof Koch, für Sie heißt es jetzt auf der einen Seite Abschied nehmen und auf der anderen Seite aufzubrechen zu neuen Ufern. Sie waren sehr stark involviert im Erzbistum Köln in den Dialogprozess. Was ist der derzeitige Stand und wie geht es da weiter?
Es wird weitergehen wie geplant. Direkt nach dem Eucharistischen Kongress wird es im Erzbistum Köln 4 Samstage, 4 Dialogsamstage geben, die als geistlicher Prozess gestaltet werden, auch mit pastoralen und anderen offenen Fragen, die sich in diesen Tagen entfalten können. Aber wie gesagt, als ein geistlicher Prozess. Weihbischof Schwadelaff und Monsignor Bosbach, der Leiter des Seelsorgeamts, werden das von mir übernehmen. Der Kardinal hat klar zum Ausdruck gemacht, wir ziehen das weiter so durch, wie du es vorgattest.
In welcher Form werden Sie noch am Eucharistischen Kongress teilnehmen?
In viel größerer Form. Ich werde selbstverständlich kommen. Ich komme mit meiner Dresdner Gruppe, das ist völlig klar. Ich habe inzwischen einige Anfragen übernommen zu Foren, zu Diskussionsforen. Was ich halt nicht mehr machen werde, was mir eigentlich im Herzen liegt, das sind diese Veranstaltungen, die ja sehr stark kölnisch geprägt werden. Vor allem tut es mir leid, dass ich nicht den Eucharistischen Tag mit den Menschen im Gefängnis in Euskirchen nicht durchführen kann. Das wäre für mich eine sehr reizvolle Sache gewesen, dort im Gefängnis mit den Menschen in den Rheinbach zusammen diesen Eucharistischen Tag zu führen.
Jetzt müssen Sie uns doch vielleicht verraten, wie das denn mit Ihrer Einführung in Dresden geht. Es fällt ja mitten in die Zeit des Konklaves, obwohl die auch noch nicht so richtig feststeht. Wissen Sie da Näheres?
Nein, also die Zeit des Konklaves steht ja eben nicht fest. Das Zweite ist aber, die Begrüßung und die Einführung durch den Erzbischof ist eine Geste, die ich für sehr bedeutsam halte, aber sie ist nicht juristisch wesentlich. Die wesentliche Einführung geschieht durch den Nuntius und der wird auch, wenn Kardinal Wölke nicht kann, dann die Einführung durchführen, auch die Begrüßung, diese Begrüßungsgeste. Im Übrigen haben beide Kardinäle, die für mich ja irgendwie doch bedeutsam sind, also Kardinal Wölke und Kardinal Meißner, eben auch Kardinal Marx gesagt, sie kommen, wenn ich sie jetzt einlade, im Laufe des Jahres zu einer eigenen Veranstaltung, in einem Gottesdienst, in eigener Feier, dann nochmal persönlich nach Dresden. Dann wird es noch viel intensiver, dann habe ich ein ganzes Einführungsjahr.
Ja, mit 3 Kardinälen im Rücken, das ist doch ein guter Rückenwind. Wenn Sie jetzt abschließend, und hier in dieser Konferenz bleiben Sie ja der Konferenz erhalten, worauf freuen Sie sich ganz besonders? Sie haben Dresden jetzt schon ein bisschen und die Gläubigen dort kennengelernt.
Also es ist kolossal, wie stark ich dort erwartet werde, innerkirchlich wie auch außerkirchlich. Was mich sehr froh machen wird, ist neben den, oder was ich mit Freude erwarte, sind natürlich die Einführungsfeierlichkeiten. Aber das sind die vielen Begegnungen, die ich habe, schon in der ersten Zeit mit Menschen, die gar nicht der Kirche angehören. Das sind schon erstaunliche Einladungen, Bewegungen im politischen Bereich. Es wird gleich am 3. Tag ein großes politisches Forum geben, zu dem ich eingeladen bin. Es wird natürlich dann für mich sehr bedeutsam werden, 3 Wochen nach meiner Einführung die Grundsteinlegung der neuen Propsteikirche mitten in Leipzig. Das ist nochmal ein ganz großes Zeichen. Natürlich wird die erste Zeit dann für mich auch eine Frage der Personalentscheidungen anstehen und Strukturentscheidungen, die dort anstehen sein. Aber ich freue mich vor allen Dingen, also wie gesagt, das Bistum kennenzulernen und auf die vielen Kontakte mit Menschen, die der Kirche nicht angehören, den christlichen Glauben, noch nicht teilen, noch nicht.
Bischof Koch, dann wünschen wir Ihnen, dass diese Freude möglichst lange anhält und immer größer wird. Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Vielen herzlichen Dank. Alles Gute nach Köln.
Domradio-Chefredakteur Ingo Brüggen-Jürgen im Gespräch mit dem Kölner Weihbischof und ernannten Bischof von Dresden und Meißen, Heiner Koch, bei der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischöfe in Trier. Das Domradio-Thema zur Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Auch wenn er noch nicht so viele graue Haare hat, ist er doch so etwas wie die graue Eminenz der Deutschen Bischofskonferenz. Karl Kardinal Lehmann war mehr als 20 Jahre der Vorsitzende der Konferenz. Heute hat er bei der Frühjahrsvollversammlung in Trier gepredigt, und zwar über ein ganz kontroverses Thema. Denn viele Gläubige beklagen die Rolle der Frauen in der Kirche, sind sie doch von sämtlichen Weiheämtern ausgeschlossen. Im Alltag sind es aber vor allem die Frauen, die sich ehrenamtlich in Pfarreien und kirchlichen Einrichtungen engagieren. Bei ihrem Studientag heute beschäftigen sich die Bischöfe mit genau diesem Thema. Grund genug für Kardinal Lehmann, sich noch einmal den Schöpfungsbericht aus der Bibel anzuschauen. Da wird die Erschaffung des Menschen beschrieben.
Es ist von großer Bedeutung, dass in diesem Zusammenhang der Erschaffung des Menschen auch von der Gemeinschaft zwischen Mann und Frau die Rede ist. Dabei wird von Anfang an festgestellt, dass die Zweigeschlechtlichkeit zum Menschen gehört. Es kann kein Wesen des Menschen geben, das von seiner Existenz in zwei Geschlechtern einfach absieht. Den Menschen gibt es nur in der Doppelausgabe von Mann und Frau. Von Anfang an existiert das Menschsein in der Ausprägung als Mann und als Frau.
Kardinal Lehmann gibt in dieser Predigt keine konkrete Antwort, ob Frauen zu Priestern geweiht werden könnten, so wie dies bisher die Kirche verneint. Doch beide Geschlechter sind vor Gott gleich viel wert, betont Lehmann.
Ohne Einschränkung wird gelehrt, dass jeder Mensch und damit eben auch die Frau eine königliche Würde hat und an der Herrscherwürde Gottes teilhat. Nicht der leiseste Unterschied in der Wertung der Geschlechter ist hier zu spüren. Mann und Frau sind von Gott her in ihrer geschöpflichen Würde völlig gleich, ohne dass ihre geschlechtliche Differenzierung geleugnet werden muss.
Dann schlägt der langjährige Mainzer Bischof noch den Bogen zur Homosexualität. Hier dürfe es keine Diskriminierung geben, sagt er. Allerdings...
Aber es ist auch nicht erlaubt, die primäre Ausprägung des Menschseins in weiblich und männlich zurückzustellen, gar zu verkennen. Dieses Fundament ist eben auch der Grund, warum der Staat in unserem Grundgesetz in besonderer Weise Ehe und Familie schützen muss. Es ist gut, sich gerade heute dieser bleibenden Fundamente zu erinnern. Es gibt nicht nur den geschichtlich-gesellschaftlichen Wandel der Lebensformen, der uns heute besonders beeindruckt, sondern es gibt auch eine kultur- und geschichtsübergreifende Macht in der bleibenden Natur des Menschen, wie sie der Schöpfer uns geschenkt hat.
Kardinal Lehmann über die biblischen Grundlagen im Verhältnis von Mann und Frau. Die komplette Predigt können Sie bei uns nachhören und nachlesen unter domradio.de. So schnell geht eine Bischofsvollversammlung auch wieder zu Ende. Morgen ist schon die Abschlusspressekonferenz des Frühjahrstreffens der Deutschen Bischofskonferenz in Trier. Heute haben die Bischöfe ihren Studientag zur Rolle der Frau in der Kirche, und über allen Themen schwebt irgendwie natürlich der Amtsverzicht des Papstes, der für kommenden Donnerstag hier angekündigt ist. Vor Ort, nah bei den Bischöfen, ist Domradio-Chefredakteur Ingo Brückenjürgen. Mit ihm ziehen wir jetzt ein erstes Zwischenfazit. Hallo Ingo.
Hallo Matthias.
Ingo, heute haben die Bischöfe sich zu ihrem Studientag zurückgezogen. Die Rolle der Frau ist das Thema. Wie nah kommt ihr eigentlich an die Oberhirten jetzt heran?
Das ist eine gute Frage. Trier ist ja eigentlich ein gutes katholisches Pflaster. Es ist nicht nur Deutschlands älteste Stadt, sondern es hat auch den ältesten Bischofssitz. Und da sollte man ja meinen, dass die Bischöfe ganz nah in diese Katholizität eintauchen können. Nun, das ist leider nicht der Fall. Sie haben sich hier in ein Tagungshaus zurückgezogen, in die Europäische Rechtsakademie. Das ist allein von der Architektur ein nüchterner, funktionaler Betonbau. Da sitzen Sie in einer Aula, meistens abgeschirmt. Hin und wieder gibt es natürlich die offiziellen Pressetermine. Ansonsten muss man schon Glück haben, wenn man den ein oder anderen Bischof erwischt. Gute Gelegenheiten hat die Bevölkerung von Trier natürlich, immer mit den Bischöfen in Kontakt zu kommen bei den morgendlichen Gottesdiensten. Die finden in den verschiedenen Kirchen hier vor Ort statt. Aber da muss man sagen, leider ist die Resonanz doch nicht so, wie sie sein könnte. Viele Kirchenbänke blieben heute Morgen zum Beispiel bei Liebfrauen in der Kirche direkt neben dem Trierer Dom leider leer.
Wenn wir ein erstes Zwischenfazit ziehen, womit haben sich die Bischöfe in diesen Tagen in Trier am meisten beschäftigt?
Ja, ich glaube, auch wenn es das Thema nur ganz minimal auf die Tagesordnung geschafft hat, es ist eben dieser Amtsverzicht des Heiligen Vaters, der dieses Thema natürlich der alle Themen eigentlich in den Schatten gestellt hat. Es gab ganz zu Beginn ein Dankwort des Vorsitzenden der Bischofskonferenz, des Freiburger Erzbischofs Robert Zollitsch, der den speziellen Dank nochmal an den Heiligen Vater der Bischofskonferenz zum Ausdruck gebracht hat. Er hat ja auch in dem Pressestatement deutlich gemacht, dass es vielleicht nicht immer alles ganz so optimal gelaufen ist, was aus Deutschland in Sachen Unterstützung für den Heiligen Vater es gegeben hat. Aber bei allen Bischöfen jenseits der Tagesordnung und auch in Gesprächen mit Journalisten ist natürlich das immer wieder das ganz große Thema. Warum hat Benedikt das gemacht? Ist das ein richtiger Schritt? Was hat das für Folgen? Ich glaube, diese weitgreifende historische Entwicklung, die ist nur lange nicht verdaut, die wird noch alle eine große Zeit beschäftigen.
Schauen wir mal ein bisschen hinter die Kulissen. Wie offen wird eigentlich innerhalb der Konferenz über einen möglichen neuen Papst, über einen Nachfolger von Benedikt XVI. Gesprochen?
Offiziell natürlich überhaupt nicht und inoffiziell, so am Rande, werden eigentlich auch keine Namen in dem Sinne gehandelt, wie man das schon in den Zeitungen mit diversen Wettbörsen und Wetteinsätzen lesen kann. Nein, hier geht es doch eher darum, was wir an Gesamtstimmung aufgreifen konnten, dass das durchaus ein sehr offenes Rennen ist, dass man hier wirklich erstmal noch die Lagen sondieren muss, dass auch die einzelnen Kardinäle sich sicherlich untereinander bei dem Konklave erst einfach nochmal auch kennenlernen müssen. Das ist doch ganz klar, wenn ein Kardinal Wölke zum Beispiel erst ein Jahr diesem Kollegium angehört. Da gibt es sozusagen, glaube ich, viel Austauschpflicht. Das wird aber erst der Fall sein, wenn denn die einzelnen Kardinäle hier aus Deutschland alle gen Rom fliegen werden. Nach dem, was wir gehört haben, werden die deutschen Bischöfe überwiegender Zahl erst ab dem 5., 6. März nach Rom aufbrechen. Von daher müssen wir dann mal absehen, wie das denn sich entwickelt. Heute ist hier ja auch nochmal der Kurienkardinal Kaspar mit einem Referat angesagt. Dann sind also gleich 5 der 6 deutschen wahlberechtigten Kardinäle hier vor Ort in Trier. Und da darf man natürlich davon ausgehen, dass die schon in der einen oder anderen Runde, aber nicht gerade dann, wenn die Journalisten dabei sind, vielleicht auch noch ein bisschen mehr darüber sich austauschen.
Journalisten sind ja auch ein gutes Stichwort. Gerade vor der Bischofskonferenz war immer das Stichwort Krise allgegenwärtig, auch in der medialen Berichterstattung. Bisweilen kann man schon den Eindruck bekommen, manche Katholiken glauben nicht mehr an den lieben Gott, sondern eher an die Dauerkrise. In welcher Stimmung präsentieren sich denn die deutschen Bischöfe jetzt auf der Vollversammlung?
Ja, also da war zunächst natürlich erstmal dieser Paukenschlag aus Rom des Heiligen Vaters, über den wir gerade gesprochen hatten. Aber insgesamt ist natürlich damit all das Ganze, was man als Krise seit Jahresbeginn feststellt, nicht völlig vom Tisch verschwunden. Und es beschäftigt natürlich die Bischöfe, obwohl sie hier so ein bisschen so tun, als wenn sie eigentlich sagen, Gelassenheit ist angesagt, Business as usual, sie arbeiten die Tagesordnung ab. Aber ich konnte gestern am Rande der Bischofskonferenz mit einem Bischof sprechen, der sehr deutlich sagte, also so geht das doch hier nicht. Wir können noch nicht nur die Tagesordnung rauf und runter abarbeiten. Mir ist es ganz wichtig, dass diese Themen, die uns in den letzten Wochen besprochen haben, noch mal ganz offen angesprochen werden. Gestern Nachmittag war vielleicht da ein erster Kontakt, ein erster Austausch möglich. Es ging ja um die Pille danach. Und wir wissen ja, dass es da durchaus auch unterschiedliche kontroverse Anfragen gegeben hat. Da müssen wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen bis morgen zum Abschlussstatement gedulden, wenn dann der Vorsitzende das offizielle Ergebnis bekannt wird. Ich würde mal vermuten, dass man sagt, wir bleiben in Fragenpille danach bei der ganz klaren katholischen Position, Lebensschutz von Anfang an und alles andere wird man dann doch den jeweiligen wissenschaftlichen Fachleuten überlassen, die ja hier auch nicht unbedingt mit einer Zunge sprechen.
So viel mal zum Zwischenfazit von der Bischofskonferenz. Schauen wir vielleicht zum Schluss noch auf das, was jetzt noch vor den Bischöfen liegt. Was steht noch auf Ihrem Programm? Und dann ist ja morgen um 14 Uhr die Pressekonferenz, die Abschlusspressekonferenz. Um was wird es da gehen?
Ja, also heute ist natürlich dieser Studientag, wo es um das Zusammenhang von Männern und Frauen in der Kirche gehen soll, speziell natürlich die Rolle der Frau. Das wird hier, glaube ich, dann doch nochmal spannend werden, wenn die Bischöfe heute Abend mit den Ergebnissen vor die Presse treten werden, denn da wird es sicherlich die ein oder anderen kritischen Anfragen geben. Die Bischöfe haben ja von Anfang an sämtliche Weiheämter für Frauen kategorisch ausgeschlossen und haben gesagt, da beschäftigen wir uns überhaupt nicht mit, das schafft nur Frustration. Ob das die richtige Strategie war, wird man sehen. Sie werden aber intensiv heute sich darüber beschäftigen. Heute wird uns Journalisten dann auch, und das ist vielleicht dann mal eine ganz alltägliche kleine Freude, hoffentlich dann auch das neue Gotteslob, das neue Gebet und Gesangbuch der katholischen Kirche vorgestellt. An dem haben die Bischöfe ja, wenn ich richtig mitgezählt habe, 6, 7 Jahre hier gearbeitet und das hat uns immer bei den Konferenzen wieder beschäftigt. Also dieses Dauerthema gilt, glaube ich, jetzt als abgehakt und heute wird man hier in dieser Sache zumindest mal ein ganz konkretes, handfestes Ergebnis auf den Tisch bekommen und morgen kann ich daraus ja dann schon vorsingen.
Da sind wir gespannt drauf. Domradio-Chefredakteur Ingo Brüggenjürgen, live von der Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe in Trier. Bilder, Videos, ein Tagebuch und viele, viele Informationen finden Sie auch bei uns im Internet auf domradio.de. Pogromstimmung und Katholikenphobie, diese Stichworte haben Bischöfe zuletzt verwendet, weil sie die katholische Kirche in der Öffentlichkeit immer heftigeren Angriffen ausgesetzt sahen. Auch wenn man über die Wortwahl sicher streiten kann, ganz ohne Frage sparen die Medien nicht mit deftiger Kritik, vor allem an der Amtskirche. Dabei wurde noch 2005, vor knapp 8 Jahren, über den deutschen Papst gejubelt, auch in den Medien. Domradio-Redakteur Johannes Schröer hat am Rande der Frühjahrsvollversammlung der Bischöfe in Trier darüber mit dem Journalisten Matthias Drubinski gesprochen. Er ist bei der Süddeutschen Zeitung für die Berichterstattung über die Kirchen verantwortlich.
Herr Drubinski, die katholische Kirche ist in der Krise. Anfang des Jahres prasselte es auf die Kirche ein, die Trennung von Pfeiffer, Missbrauchsskandal, dann Geschehnisse in Köln. Es brennt an allen Orten eine Krise, die auch in den katholischen Milieus angekommen ist. Wie geht die Kirche mit dieser Krise um, speziell die Deutsche Bischofskonferenz?
Ja, ein bisschen merkwürdig aus meiner Sicht. Auf der einen Seite merkt man natürlich schon, dass die Bischöfe das wahrnehmen, dass sie auch selber verletzt sind. Es gibt ja auch Verständnis für Äußerungen wie, dass es eine Katholikenphobie gibt oder Pogromstimmung. Das würden die meisten Bischöfe hier, glaube ich, so nicht wiederholen. Aber trotzdem dieses Gefühl, wir sind da schon sehr unter Beschuss, sehr unter Druck. Und auf der anderen Seite aber geht hier in vielen halt einfach das Geschäft so weiter, wie halt das Geschäft von Bischofskonferenzen geht. Es gibt natürlich einen neuen Programmpunkt. Die Frage, wie bewertet man die neuen Formen von Pillet danach, das spielt eine Rolle. Aber irgendwie hat man den Eindruck so, das Signal, von dem Erzbischof Robert Zollitsch sprach, das von dieser Konferenz ausgehen soll, das bleibt aus meiner Sicht aus. Es ist halt eine Bischofskonferenz wie so viele andere.
Müsste da nicht viel mehr kommen? Müsste die Bischofskonferenz nicht viel offensiver mit dieser Krise umgehen, vielleicht sogar die Tagesordnung ändern?
Wenn sie mutig gewesen wäre, hätte sie das gemacht. Man kann natürlich sagen, das ist auch eine Veranstaltung, die auch zum Funktionieren der Institution beiträgt. Also viele Dinge müssen einfach auch mal abgestimmt werden. Klar, das gehört dazu. Aber warum haben sie nicht so einfach so 2, 3 Zeichen? Ich habe mir schon überlegt, ich hätte gesagt, einer der Bischöfe, wenn die so einziehen in den Dom, biegt einfach ab und spricht mit den Missbrauchsopfern, die da demonstrieren. Das wäre einfach ein Zeichen gewesen. Das Argument, wir lassen uns von denen die Tagesordnung nicht bestimmen, das ist dann eher zweitrangig. Also muss man ja auch gar nicht, sondern man kann einfach aber auch sagen, wir gehen dahin, wir sehen, wir nehmen das ernst, wir sehen das. Der Pater Langendörfer, der Sekretär, war dann da, sozusagen immer so die zweite Ebene, oder der Generalvikar von Trier hat dann mit den Demonstranten gesprochen. Aber es wäre natürlich schon ein Zeichen gewesen, wenn einfach da spontan einer hingegangen wäre und hätte gesagt, pass mal auf, ich stelle mich, der muss sich ja nicht verbiegen oder verraten, aber einfach zu zeigen, wir merken, da ist was und wir nehmen diesen Gesprächsbedarf auch wahr.
Sie haben die Proteste und Demonstrationen angesprochen, die auch hier in Trier stattfinden, vor dem Dom, vor dem Tagungszentrum. Wie ordnen Sie diese Proteste und Demonstrationen ein?
Ja, machtvoll kann man nun auch nicht sagen. Es waren mehrere Dutzend, 2, 3 Dutzend, die hier gestern demonstriert haben. Die Mahnwache, da waren vielleicht 10, 12. Das liegt zum einen daran, dass diese Gruppen auch sehr zersplittert sind. Es gibt einmal Wir sind Kirche, die ja letztlich doch in vielem eine innerkirchliche Bewegung ist, die vieles in der Kirche kritisiert, aber die Kirche verändern will. Dann war da die Giordano-Bruno-Stiftung dabei, habe ich gesehen, die gläubige Menschen generell für ein bisschen blöd und minderbemittelt hält. Also dazwischen ist natürlich auch schwer, eine Einigung herzustellen. Und dann ist mir aufgefallen, viele der Demonstranten redeten von Traurigkeit. Also sie sind traurig über das, was gerade mit der Kirche passiert. Und das ist natürlich auch ein Alarmsignal, weil wer traurig ist, der will auch eigentlich nichts mehr ändern. Der akzeptiert den Zustand, den es in der Kirche gibt. Und dem ist der Zorn auch ausgegangen. Und manchmal ist ja Zorn auch heilsam. Ist ja auch etwas, wo man sagen kann, okay, da ist jemand, der möchte auch noch was ändern. Und es gibt ja so die Theorie in der Organisationsentwicklung, dass man solche Widerstände und solche Kritik auch immer aufnehmen muss, um sich positiv selber weiterzuentwickeln. Wenn aber einfach nur noch traurig jemand ist, dann will er auch nichts mehr weiterentwickeln. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ein Alarmsignal.
Die Kirche in Deutschland wird sich in den nächsten Jahren, auch Jahrzehnten, sehr stark verändern. Sie begleiten die Kirche in ihrer Berichterstattung schon seit vielen, vielen Jahren. Als Kardinal Ratzinger Papst wurde, da gab es eine Riesen-Euphorie in Deutschland. Wenn wir uns an das Jahr 2005 erinnern, wir hatten den Weltjugendtag in Köln, alle Zeitungen sprachen von einer Renaissance der Religion, wir sind Papst, dann änderte sich das sehr schnell. Jetzt gibt es bald wieder ein Konklave. Die Berichterstattung, die Euphorie in dem Medium, die gibt es so nicht mehr, oder?
Also die Aufmerksamkeit ist natürlich hoch, das ist ein Weltereignis, das ja. Aber tatsächlich so dieser Unterschied zu 2005, den finde ich schon fast schon dramatisch. Also damals wirklich diese Thesen, das Ende der Säkularisierung, kommt jetzt da was ganz anderes. Diese vielen Großereignisse, gerade in Deutschland, auch wenn ich so überlege bei uns in der Redaktion, wo dann zum Teil die Chefredaktion gar nicht genug kriegen konnte von dem, was wir da berichten konnten. Also da war es eher so, dass alle gesagt haben, boah, mehr davon. Und jetzt ist es wieder eher so, dass das dann heißt, ja, reicht vielleicht nicht langsam schon wieder? Das heißt, das Klima, in dem diese Wahl stattfindet, ist zumindest in Deutschland ein ganz anderes geworden. Nämlich das ist sehr viel stärker bestritten. Also die Kirche ist bestritten. Reicht das nicht jetzt schon wieder? Ist das nicht alles zu positiv? Mein Gott, jetzt kommen die wieder mit ihren merkwürdigen Riten, die auch gar nicht mehr verständlich erscheinen. Also sowas auch. Also es gab 2005 eine Faszination an dieser Fremdheit und heute nervt die. Heute ist es eher so, dass von außen die Wahrnehmung kommt, schon wieder die mit ihrer Sonderwelt. Und das hat sich schon, glaube ich, dramatisch geändert. Also da ist von einer generellen Neugier, so einer fremden Neugier, ist inzwischen so ein Bestrittensein geworden. Was wollen die eigentlich noch? Und da merkt man auch, dass die katholische Kirche das auch ganz neu und auch vielleicht in einem nicht mehr sehr freundlichen Umfeld begründen muss. Also das ist tatsächlich dramatisch anders geworden.
Da müsste sich die katholische Kirche aber gerade mit diesen Problemen, mit der Entfremdung auch ihrer Riten beschäftigen und gar nicht mit den kirchenpolitischen Details, ich sag mal Zölibat, wiederverheiratete Geschiedene. Sind das alles Übergangsdiskussionen, die wir jetzt führen, aber die in 20 Jahren gar keinen mehr interessieren, weil dann die Glaubenskrise, die Frage nach Gott viel wichtiger und bedeutender ist?
Ja, das sind ja die Konkretisierungen dieser Glaubenskrise. Also das heißt, also viele Leute reden dann von Zölibat, von wiederverheirateten Geschiedenen, von der Frage der Ökumene, also wir können katholisch-evangelische gemeinsam zum Abendmahl gehen. Aber natürlich steht dahinter, denke ich, diese große Frage irgendwie, wie können wir diesen Glauben überhaupt noch in der Öffentlichkeit begreifbar machen? Das ist tatsächlich die Überfrage, die dahinter steht. Von daher sind das oft tatsächlich die Fragen des zweiten Ranges, kann man sagen. Aber genau das ist ja auch das Problem dieser Kirche. Also wenn ich jetzt überlege, wie die Bischöfe hier reagieren, in vielem so Gott sei Dank, ganz so schlimm ist es hier nicht geworden. Der Shitstorm ist nicht ganz so schlimm hier in Trier, wie wir es vielleicht auch befürchtet hätten. Das ist aber auch genau die falsche Haltung, sondern das Beunruhigende müsste ja eigentlich sein, wird es uns überhaupt noch gelingen, das, wovon unser Herz voll ist, auch anderen Menschen weiterzugeben. Und das ist tatsächlich das viel größere Problem als die Frage irgendwie, kommen wir nun mal gut oder schlecht in den Medien weg? Das ist auch eine zweitrangige Frage letztlich. Und da sehe ich schon, das wird in den nächsten Jahren sicher die Hauptaufgabe sein. Und da wird es auch den meisten Streit drum geben. Also wie wollen wir in dieser Gesellschaft wirken? Wollen wir wirklich diejenigen sein, die halt einfach sagen, wir haben diese Sonderwelt und die leben und pflegen wir? Oder gehen wir raus, stellen wir uns dieser Fremdheit? Das wird auch sehr schmerzhaft. Also das ist kein leichter Weg. Nicht einfach so, weil es nicht einfach eine Liberalisierung sein kann nach dem Motto, wir passen uns total an, sondern man muss immer wieder an die Grenzen gehen. Also da ist diese Debatte um die Pille danach ja auch ein klassisches Beispiel dafür. Natürlich kann die Kirche nicht einfach sagen, es ist uns völlig egal, was da passiert. Also wir haben ethische Grundsätze, aber wie wenden wir die an? Und da merkt man ja schon, wie schwer es ist, auf einmal da einen richtigen Weg zu finden, auch in den Grauzonen, die durch die wissenschaftliche Entwicklung stattfinden. Und da habe ich so den Eindruck, da haben die noch gar keine Maßstäbe, gar keinen Mut, auch zu sagen, pass mal auf, wir akzeptieren auch Grauzonen und stellen uns auch diesen Entwicklungen, sondern da gibt es einfach nur eine große Ängstlichkeit, eine große Unsicherheit. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem.
Domradio-Redakteur Johannes Schröer im Gespräch mit Matthias Drobinski von der Süddeutschen Zeitung. Morgen um 14 Uhr, da gibt es in Trier die große Abschlusspressekonferenz. Erzbischof Robert Zollitsch wird über alle Themen der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz informieren und damit ist dann das Treffen in Trier auch beendet. Diese Pressekonferenz können Sie live bei uns verfolgen. Auf domradio.de übertragen wir im Livestream die Statements in voller Länge. Das können Sie alles bei uns sehen. Genauso gibt es auf unseren Seiten auch viele weitere Informationen zu den Themen der Konferenz, ein Tagebuch, viele Bilder, Interviews mit den Bischöfen, das alles auch als Video und vieles, vieles mehr. Diese Sendung, Domradio das Thema, geht damit jetzt auch zu Ende. Sie können sie noch einmal in voller Länge nachhören und als Podcast herunterladen. Das alles natürlich auch über unsere Seiten. Einfach eintippen domradio.de. Ich verabschiede mich aus dem Studio, sage Danke fürs Zuhören. Ich bin Matthias Friebe. Tschüss, machen Sie es gut.